HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie dabei sind. Die Opposition im Hessischen Landtag von SPD und FDP sieht die Freiheit von Lehre und Forschung in Gefahr. Tja, warum das denn bloß? Es geht um die Gründung der neuen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit, kurz HÖMS. Diese neue Hochschule gibt es seit Januar dieses Jahres und an sich klingt das ja erst einmal positiv. Allerdings will die Opposition im Hessischen Landtag die neue Polizeihochschule verfassungsrechtlich vom Staatsgerichtshof überprüfen lassen. Warum die HÖMS so in der Kritik steht, dazu unsere landespolitische Korrespondentin Ariane Focke.
Hochschulen in Hessen verwalten sich in der Regel selbst. Und das hat auch einen guten Grund. Denn nur so lässt sich auch eine Staatsferne sichern, die eine unabhängige Lehre und Forschung garantiert. Und genau die sehen nun SPD und FDP in Gefahr bei der neuen Polizeihochschule. Nicht nur die Forschung müsse frei sein, sondern auch das Umfeld, in dem geforscht und gelehrt wird, sagt Günther Rudolph, Fraktionsvorsitzender der SPD.
Wissenschaft und Forschung müssen frei und unabhängig agieren, auch unabhängige Geister sein. Und das geht eben nicht mit hierarchischen Strukturen, die in der Polizeiausbildung auch irgendwie nötig sind. Sie können zwei so unterschiedliche Systeme eben nicht zusammenführen, wie es jetzt gemacht wurde in Hessen. Das ist, glaube ich, der zentrale Fehler und die zentrale Fehlkonstruktion. Und 15 andere Länder machen das nicht, nur Hessen macht es.
Die Opposition befürchtet zu viel politischen Einfluss von Seiten des Innenministeriums. Gerade auch im Hinblick auf die Besetzung der Posten innerhalb der neuen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit. Hier sieht auch der innenpolitische Sprecher der FDP, Stefan Müller, das größte Problem.
Und damit hat er eine solche Machtfülle, einen solchen Einfluss im Präsidium der neuen Hochschule, dass das mit Wissenschaftsfreiheit nichts mehr zu tun hat, weil da eine Abhängigkeit gegenüber dem Ministerium besteht.
SPD und FDP befürchten aber nicht nur die große politische Einflussnahme bei der Besetzung von Posten. Sie sehen generell die Freiheit von Wissenschaft und Forschung in Gefahr und das für ganz Hessen.
Auf den ersten Blick könnte man denken, es geht doch nur um eine Polizeihochschule. Wieso ist das so wichtig? Ganz einfach deshalb, weil die Landesregierung hier versucht, die Grenzen des verfassungsrechtlich Zulässigen auszuloten. Sollte die Landesregierung hier Erfolg haben, dann steht ihr Tür und Tor offen, auch andere Hochschulen und Universitäten entsprechend zu verändern und die Selbstverwaltung einzuschränken.
Sagt Markus Ogorek, Direktor des Instituts für öffentliches Recht und Verwaltungslehre der Universität Köln. Er ist außerdem der Verfahrensbevollmächtigte für die Verfassungsklage von SPD und FDP gegen die Landesregierung. Die sieht der Klage selbst gelassen entgegen. Aus dem Innenministerium heißt es heute dazu in einer schriftlichen Stellungnahme:
Die Landesregierung hat sich bei dem umfangreichen und äußerst komplexen Gesetzgebungsverfahren zur Gründung der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit, HÖMS, intensiv mit den verfassungsrechtlichen Fragestellungen, insbesondere auch mit den im Gesetzgebungsverfahren geäußerten Bedenken befasst und ist von der Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes überzeugt.
Nun wird der Staatsgerichtshof entscheiden, ob die Änderungen am Hochschulgesetz für die neue Polizeihochschule verfassungskonform waren oder eben nicht.
Kritik von SPD und FDP im Hessischen Landtag an der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit. Unsere landespolitische Korrespondentin Ariane Focker aus Wiesbaden hat darüber berichtet. Die Öko-Feldtage 2022, sie haben begonnen und zwar in Villmar im Landkreis Limburg-Weilburg. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat sie am Dienstagvormittag eröffnet. Die Öko-Feldtage sind sowas wie das wichtigste Treffen der Ökolandwirtschaft in Deutschland. 330 Aussteller zeigen hier bis Donnerstag, was in der Ökolandwirtschaft schon möglich ist, aber auch wohin die Reise in Zukunft noch gehen soll. Benjamin Müller.
Ich stehe in einem vollautomatischen Forschungsstall. Melken, Ausmisten und Füttern erledigen hier Maschinen. Wie das mit dem Melken geht, erklärt Betriebsleiter Johannes Eisert.
Das ist der Melkroboter Leli Astronaut A5. Der milkt die Kühe. Die Kühe gehen freiwillig dort rein. Sie werden mit ein bisschen Lockfutter angelockt und gehen so mit normalerweise sehr gerne in diesen Melkroboter, erhalten dort das Futter. Währenddessen wird ihr Euter geputzt und sie werden gemolken. Und wenn die Kuh gemolken wurde, verlässt sie den Roboter wieder.
So können die Kühe immer selbst entscheiden, wann sie gemolken werden wollen, und zwar 24 Stunden am Tag. Und auch das Ausmisten läuft hier hochmodern. Ein Gülleroboter fährt vorgeschriebene Routen durch den Stall. Er sieht so aus wie ein überdimensionaler Saugroboter und räumt die Ausscheidung der Tiere weg. Und auch das Füttern läuft so ähnlich mit einem Fütterungsroboter.
Der fährt autonom durch unseren Stall und misst die vorhandene Futterhöhe und entscheidet dann, ob noch ausreichend Futter vorhanden ist oder ob er noch mal neues Futter machen muss. Dann mischt er das zusammen. Für Laien sage ich immer, das ist wie ein Thermomix auf Rädern. Der mischt sich dann mit allen Zutaten die entsprechende Ration für unsere Gruppen, fährt autonom durch den Stall und bringt das Futter aus.
So wird dem Landwirt viel Arbeit abgenommen, beziehungsweise sie verlagert sich aufs Programmieren, die Gerätepflege und es ist mehr Zeit für die Tiere da, sagt Eisert. Vor dem Stall hat man einen guten Blick auf eine weitere Innovation in Sachen Klimawandel. Auf einem normalen Feld sind Bäume gepflanzt worden. Sie könnten verhindern, dass der trockene Boden bei Starkregen weggespült wird. Hier wird erforscht, ob das funktioniert. Und es gibt natürlich auch innovative Maschinen, die hier ausgestellt sind.
Zum Starten wird ein ganz normaler Dieseltraktor, Zündschlüssel umdrehen.
Was nach einem normalen Traktor klingt, ist ein Traktor mit Methanantrieb. Klaus Sengers von der Firma New Holland erklärt.
Und zwar von der Biogasanlage wird Biomethan, kann der Landwirt selber herstellen. Entscheidend ist, wir sind hier CO2-neutral unterwegs. Sobald der Kraftstoff selbst hergestellt wird, aus Gülle, Mist und so weiter, also aus Reststoffen. Und wir haben 99% weniger Partikelausstoße und 60% weniger Stickoxidausstoße.
Damit ist der Traktor sehr umweltfreundlich und der erste seiner Art, der serienmäßig hergestellt wird. Die Kosten liegen zwischen 150 und 200.000 Euro, rund 30% teurer als ein normaler Dieseltraktor. Dafür gibt es aber noch 30% Zuschuss vom Landwirtschaftsministerium. Und auch nebenan bei Christoph Miller läuft alles hochmodern.
Das kann man mal die Hackmotore einschalten, also die Hackarme, die in die Reihe reingehen quasi.
Hier steht der Sä- und Hackroboter Farmdroid FD20. Der fährt selbstständig über das Feld, wird von Solarpanelen angetrieben und kann aussehen. Danach weiß er genau, wo was gesät worden ist und kann das Unkraut drumherum weghacken.
Man muss das Feld einmessen einmal, man drückt einen Knopf, man macht die Einstellungen, die Hackeinstellungen, wie nah gehe ich ran an die Pflanze und so weiter. Und wenn das gemacht ist, dann fährt er das Feld ab, bis er fertig ist und meldet sich dann, Feld fertig und dann setzt man entweder aufs nächste Feld oder lässt ihn wieder fahren.
Hightech für die Landwirtschaft, die wird bei den Ökofeldtagen 2022 in Villmar auf dem Gladbacher Hof präsentiert. Reporter Benjamin Müller hat für uns berichtet. Es ist ein Megaprojekt, das da in Frankfurt geplant ist. Ein neuer Bahntunnel samt neuem Bahnhof für Fernzüge direkt unter dem jetzigen Frankfurter Hauptbahnhof. 3,6 Milliarden Euro soll das Projekt nach ersten Schätzungen kosten. Vor einem Jahr hat die Bahn eine Machbarkeitsstudie vorgelegt und treibt das Projekt voran. Am Montagnachmittag hat sie dann über den aktuellen Planungsstand informiert. Reporterin Marie-Kathrin Fromm berichtet.
So soll er aussehen, der Frankfurter Hauptbahnhof im Jahr 2040. Der ICE fährt vor dem Bahnhof unter die Erde in einen 10 Kilometer langen Tunnel. Dort hält er an einem neuen Fernbahnhof mit 4 Bahnsteigen. Er liegt direkt unter dem jetzigen Hauptbahnhof, der erhalten bleibt. Vom Fernbahnhof aus können die Züge dann weiterfahren Richtung Offenbach und Hanau, ohne zu wenden. Diese groben Pläne der Bahn soll ein Ingenieurbüro jetzt ganz konkret ausarbeiten. Die Ausschreibung läuft, sagt Gerd Dietrich Bolte, zuständig für die Infrastrukturprojekte in Hessen.
Wir sind jetzt dabei, die Detaillierung der jetzigen Planung voranzutreiben. Das heißt, die genaue Lage des Tunnels wird bestimmt, wo die Tunnelportale genau liegen und natürlich auch, wie die Station gestaltet wird, die in 40 Meter Tiefe ist und über 400 Meter lang ist. Das ist Teil der Planung.
Der Korridor für Tunnel samt großem neuen Bahnhof ist ziemlich eng, denn beides muss in die bestehende Infrastruktur eingefügt werden. Sie dürfen nicht unter Frankfurts Hochhäusern verlaufen, die Last wäre zu groß. Und sie müssen an den schon vorhandenen anderen Tunneln vorbeiführen, beziehungsweise unten drunter durch, erklärt Alexander Nolte von der DB Netz AG. Er ist für den Schienenknoten Frankfurt verantwortlich.
Das Komplexeste ist mit Sicherheit die Tiefe. Das heißt, wir reden hier von einer 40 Meter tiefen Station. Hintergrund hierbei ist, dass wir in Frankfurt diverse unterirdische Strukturen im Grunde genommen queren müssen, wie den Hafentunnel oder die vorhandene U-Bahn-Station. Das heißt, für den Ingenieur ist eine gigantische Herausforderung, eine über 400 Meter lange Halle auch entsprechend breit. Das sind 4,5 Fußballfelder hintereinander, um einfach mal eine Dimension davon zu kriegen, wie groß das Ganze ist. Und das bauen wir unterirdisch mitten in der Innenstadt in Frankfurt. Das ist eine gigantische Herausforderung.
Die Planung soll 3 bis 4 Jahre dauern. Danach geht es ins sogenannte Planfeststellungsverfahren, um Baurecht zu bekommen. Hier werden Behörden und Bürger die Möglichkeit haben, Vorschläge und Einwände einzubringen. Auch dieser Schritt wird 3 bis 4 Jahre dauern. Insgesamt erstreckt sich die Planungsphase also bis mindestens 2030. Erst dann kann gebaut werden. Das dauert dann noch einmal etwa 10 Jahre, also bis 2040. Die Fahrgastverbände haben jetzt genau im Blick, ob sich Kosten und Nutzen des aufwendigen Projekts auch rechnen, sagt Christian Behren vom Fahrgastverband Pro Bahn und Bus.
Wir passen vor allen Dingen darauf auf, dass es eben nicht nur diese paar Kilometer Tunnel sind, die betrachtet werden, sondern Sie müssen ja davon ausgehen, dass von Ost nach West, also von Wiesbaden-Mainz, von Hanau, von beiden Seiten nach Frankfurt auch die Zulaufstrecken vernünftig ausgebaut werden müssen. Es geht also nicht nur um die bauliche Realisierbarkeit des Tunnels an sich, sondern auch, dass diese Belange der Region eingebracht werden, zusammengegossen wird in den Deutschlandtakt. Und wenn das alles der Fall ist, dann sind wir eigentlich gute Hoffnung, dass der Knoten Frankfurt nun endlich mal, wenn auch Jahrzehnte zu spät, vernünftig ausgebaut wird.
Ein gigantisches Projekt, was man da in Frankfurt vor Augen hat. Ein Fernbahntunnel unter dem Hauptbahnhof. Reporterin Marie-Kathrin Fromm hat uns auf den aktuellen Stand bei diesem Vorhaben gebracht. Jetzt geht's um Eintracht Frankfurt und Top-Neuzugang Mario Götze. Der hat sich entschieden, an den Main zu wechseln und soll nicht nur das Mittelfeld verstärken, sondern auch das kreative Zentrum der Mannschaft werden und die Eintracht fußballerisch noch unberechenbarer machen. Die Erwartungen sind jedenfalls riesig, genauso wie die Freude bei den Fans riesig sein dürfte. Jetzt ist Mario Götze offiziell als Neuzugang vorgestellt worden. Volker Hirt berichtet.
Weltoffen, selbstbewusst, freundlich, sogar fröhlich wirkt Mario Götze bei seinem ersten Auftritt in Frankfurt vor den Medienvertretern. Die sind auch alle ganz höflich zu ihm und so wird's eine harmonische Runde. Die Frage aller Fragen, warum Frankfurt?
Die Leistung, die Mannschaft gezeigt hat, das Ganze drumherum mit den Fans und ich glaube, das ist einfach eine großartige Synergie und das war dann im Endeffekt auch ausschlaggebend für mich, diesen Schritt zu machen und da freue ich mich drauf. Ja.
Er kommt gut informiert nach Frankfurt, hat die meisten Spiele der Eintracht mitverfolgt und war beeindruckt.
Ist ja nicht nur die Europa League, sondern auch die letzten Jahre einfach dieses positive Momentum, das sie hatten. Auch den Pokal, den sie gewonnen haben. Natürlich jetzt mit dem Highlight letztes Jahr, dass sie den Titel gewonnen haben. Ich glaube, das spricht schon für den Verein, das spricht auch für den ganzen Club. Das ist eine großartige Leistung, also sensationell.
Verraten hat er übrigens, dass die Eintracht schon mal an ihm dran war, vor einem Jahr. Die Eintracht war bereit, er noch nicht. Auch weil er ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zu seinem Trainer in Eindhoven, Roger Schmidt, hatte.
Jetzt ist einfach eine andere Situation. Also vor einem Jahr war es noch anders. Da war ich erst ein Jahr im Ausland, habe für Eindhoven gespielt und wollte das auch mit Roger zu Ende bringen und mit der Mannschaft dort, was da aufgebaut worden ist.
Das einstige Wunderkind des deutschen Fußballs ist definitiv reifer geworden. 8 Jahre ist es her, dass er Deutschland mit seinem Tor zum Fußball-Weltmeistertitel geschossen hat. Jetzt schauen sie wieder alle auf ihn, aber Druck spürt er nicht.
Gar nicht so wichtig, was die letzten Jahre für mich war, weil ich will nach vorne schauen. Es ist immer schön zurückzugucken und zu sagen, okay, das habe ich erreicht und das ist gut. Aber der Fokus bei mir liegt auf dem Hier und Jetzt, auf den Aufgaben, die wir haben, dass ich gesund bin und spielen kann.
Mario Götze ist angekommen und bemüht sich um Frankfurt.
Meine Familie, wir werden hier hinziehen, auf jeden Fall, werden den Lebensmittelpunkt hier haben. Ich freue mich darauf, das einfach kennenzulernen und bin gespannt. Ja. Also ich habe 2, 3 Freunde hier, die ich ab und zu mal besucht hatte. Die Anbindung mit Flughafen, mit dem Stadion hier, die Leute, die ganzen Fans. Ich meine, all das zusammen hier ist eine super Kombination und freue mich auch da, die Stadt irgendwie neu zu erleben. Ja.
Sein letztes Bundesligaspiel war das in Dortmund gegen Bayern München, seinen alten Verein. Und da knüpft Mario Götze wieder an. Der erste Gegner von Eintracht Frankfurt in der Bundesliga, Bayern München, am 5. August.
Volker Hirt war dabei, als sich Mario Götze als neuer Spieler von Eintracht Frankfurt vorgestellt hat. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung Der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung gibt's wie immer auch als Podcast in der ARD Audiothek.